So, die Kinder dürfen ein Stück tiefer, ich darf ein Stück höher. Ja. Grüße euch, ich darf mich kurz vorstellen. Ich bin der Michael Bozanovic. Der Nachname ist ein bisschen schwierig. Ich habe selber immer Bozanovic gesagt, aber mittlerweile kann ich auch Bozanovic sagen. Ja, so spricht man das eigentlich aus. Ihr merkt schon, der kommt nicht aus Kärnten. Ich bin ein gebürtiger Steirer, das liegt daran. Und dass meine Großeltern väterlicherseits aus Serbien kommen. Genau, ich kann aber kein Wort Serbisch leider. Genau, ich wohne jetzt im schönen Affels gemeinsam mit meiner Familie seit 2 Jahren. Ich habe 3 Töchter. Meine Familie ist eben auch da. Genau, die sind jetzt gerade einen Stock tiefer gegangen. Ich bin 39 Jahre alt und komme eigentlich aus der Jugendarbeit. Also für die mich kennen, ich habe eigentlich schon sehr lange Jugendarbeit in Kärnten gemacht, habe da vieles auch abgegeben, bin aber noch sehr mit der Jugendarbeit verbunden, mache immer wieder was, gerade im Leitungsteam vom All-In zum Beispiel oder auch in der T-Bus-Arbeit in Kärnten, die momentan pausiert leider, weil wir gerade keinen Bus mehr haben, da haben wir keine Pickerle mehr gekriegt. Aber immerhin haben wir für den alten Bus noch 2000 Euro gekriegt. Und das ist echt das Segen gewesen. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem neuen Bus und wollen die T-Bus-Arbeit auch in Villach und in Klagenfurt weiter fortführen grundsätzlich. Also ich freue mich riesig, dass das in Klagenfurt vor einem Jahr so cool gestartet hat. Das motiviert mich sehr, weil in Villach das eigentlich in den letzten Jahren immer weniger geworden ist, also die Besucheranzahl. Was unter anderem daran liegt, dass die Jugendlichen weniger fortgehen. Ich weiß nicht, wie es in Klagenfurt ist, aber in Villach gehen sie weniger fort zumindest. Ja, genau, ich bin jetzt eigentlich in den letzten Jahren mehr und mehr beim Weißen Kreuz Österreich. Das Weiße Kreuz ist christliche Fachstelle für Beziehungsfragen, Beratung, Sexualethik und Lebensschutz. Gemeinsam mit Raffi und der Melanie machen wir gerade zum Beispiel so Transgender-Schulungstage. Jetzt letztes Wochenende waren wir in Innsbruck unterwegs, wo wir einfach dieses Thema Transgender auch für Gemeinden aufbereitet haben, wo wir Gemeinden helfen wollen, mit solchen Menschen auch umzugehen, dass auch solche Menschen sich bei uns willkommen fühlen. Und das ist ganz wichtig, dass man diese Thematik auch versteht. Ich bin auch Fachinspektor der Freikirchen, also für den Freikirchen-Religionsunterricht für Kärnten und Steiermark und selber auch Religionslehrer und mache das sehr gerne, macht mir sehr viel Spaß. Ja, ihr seht schon, ich mache sehr viel. Das liegt daran, ich liebe die Abwechslung. Also nur eine Sache machen, das könnt ihr absolut nicht. Das wäre mir einfach viel zu langweilig. Gut. Ja, und heute darf ich bei euch predigen und das freut mich sehr. Das ist eine Ehre für mich. Es ist eine Ehre, Gott zu kennen, es ist eine Ehre, Gottes Wort zu haben und da hineinzuschauen. Gerade auch zu dieser Jahreszeit, Winter. Das ist ja nicht gerade so eine schöne Jahreszeit, oder? Also gut, als Kinder, da liebte man ja den Schnee. Gell? Also vielleicht ihr nicht, keine Ahnung, aber ich glaube schon. Also ich habe es als Kind geliebt, den Schnee. Ja, Schneemann bauen, Iglo bauen. Jetzt als Erwachsener mag ich es nimmer. Da muss ich nämlich Schnee schaufeln. Gell? Meine Kinder beten ständig um Schnee. Und ich sage, na bitte nicht. Ja. Also Winter ist ja eigentlich so, ja, was soll man sagen, eigentlich eine trostlose Zeit. Ja. Es grünt nichts, bis auf der Weihnachtsbaum vielleicht. Also die Bäume sind kahl. Es ist finster. Es ist irgendwie tot. Und ich tue es mir echt leid in Klagenfurt, gell? Im nebeligen Klagenfurt. Ich habe das ja noch ein bisschen trostloser als wir in Afritz. Ich merke das aber in noch viel davor. In Afritz ist meistens strahlender Sonnenschein, gell? Und dann fährt man so nach Villach rein und dann beginnt da so die Nebelwand. Ja? Ihr in Klagenfurt habt es ja nochmal herausfordernd, was die Trostlosigkeit anbelangt. Aber wie gut ist es doch, wenn man dann immer wieder so einen Sonnenstrahl durch die Nebeldecke leuchten sieht, oder? Licht in der Finsternis. Und das verdeutlicht ja eigentlich, wie sehr wir uns nach Licht sehnen. Wir haben alle in uns eine Sehnsucht nach Licht. Warum ist das so? Weil wir einfach ohne Licht nicht leben können. Also grundsätzlich könnte ja gar kein Leben existieren ohne Licht. Ja, weil durch das Licht können die Pflanzen Photosynthese betreiben, Sauerstoff wird produziert. Und das Licht gibt ja auch Wärme, dass alles wachsen und gedeihen kann, zusätzlich zum Sauerstoff natürlich. Aber Licht hat eine weitere ganz wichtige Eigenschaft. Denn das bloß Existieren reicht ja nicht, oder? Also einfach so dahin vegetieren, was wäre das schon? Licht gibt auch Orientierung. Durch das Licht sieht man was. Man kann was mit seiner Existenz anfangen. Sonst müssten wir ja ständig irgendwie in der Finsternis umherirren und würden uns nicht auskennen. Was mache ich dann eigentlich mit meinem Leben? Und die Bibel gebraucht dieses Bild. Dieses Bild von Finsternis und Licht, um uns zu verdeutlichen, dass Jesus das Licht der Welt ist. Er ist das wahre Licht, das wir brauchen. Kannst du bitte die nächste Folie? Danke, ja. Jesus, das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12, ein ganz wichtiger Satz in der Bibel. Jesus redet ja im Johannesevangelium immer wieder von sich in diesen Ich-Bin-Worten, um uns beispielhaft deutlich zu machen, wer ist. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, also wer sich an diesem Licht orientiert, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, orientierungslos, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses Licht, also das Leben, merkt man, also das ist ein äquivalentes Wort, Licht und Leben, das wird in einem sein, das wahre Leben, das, wonach wir uns sehnen. Und deswegen gibt es in dieser finsteren Winterzeit so viel Lichter im Advent. Advent, haben wir heute schon gehört, heißt ja Ankunft. Wir warten auf die Ankunft unseres Retters. Und all diese Lichter im Advent, die sollen ja darauf hinweisen, auf dieses Licht, das kommt, auf Jesus, der uns das wahre Leben gibt. Was wäre denn ein Winter ohne Lichter? Hm? Ein Winter ohne Adventszeit, ohne überall diese Kerzen oder elektrischen Lichter zu haben. Also gerade das Licht macht ja irgendwie diese trostlose Zeit so erträglich irgendwie. Es gibt viele Lieder, die irgendwie von Jesus als dem Licht der Welt singen. Wir haben gerade vorhin auch eins gesungen, ja. Licht dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen, auch wieder dieses Bild für Orientierung. Und in der Bibel finden wir so ein Lied, das auch von Jesus als dem Licht der Welt spricht oder singt. Ich werde es jetzt nicht vorsingen, aber mit euch gemeinsam lesen. Ich bitte euch mal, Johannes Kapitel 1 aufzuschlagen. Johannes Kapitel 1, wer eine Bibel hat, ist im Vorteil, kann auch digital sein. Johannes Kapitel 1. Ich lese die Verse 1 bis 18 aus der neuen Genfer Übersetzung. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und er lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, die nur er als der einzige Sohn sie besitzt, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben. Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Jesus, das Licht der Welt. Dieses Lied, könnte man sagen, hat drei Strophen, drei Punkte, die uns im Grunde erinnern in dieser Adventszeit, was es bedeutet, dass Jesus Licht der Welt ist und was es bedeutet, dass er auch dein Licht sein möchte in der Finsternis, in der du vielleicht gerade sitzt. Der erste, das Leben ist in Gott und nicht in dieser Welt. Das ist interessant. Johannes beginnt im Grunde seine Weihnachtsgeschichte mit der Schöpfung. Am Anfang war das Wort. Und er greift damit auf 1. Mose 1, Vers 1 zurück, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das heißt, er schuf alles, alles, was dazwischen ist, zwischen Himmel und Erde. Also alles, was existiert, Sichtbares wie Unsichtbares. Und Johannes betont es da gleich am Anfang, dass durch dieses Wort alles erschaffen wurde. In Vers 3, durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Also er betont es durch diese doppelte Erwähnung oder verneinende Erwähnung dann. Warum? Um uns zu verdeutlichen, woher das Leben kommt. Worin das wahre Leben zu finden ist. Denn dieses Leben kommt von Gott. Leben ist in Gott. Leben ist nicht in Zufall und Notwendigkeit, wie es die Evolutionstheorie sagt. Und Leben ist nicht in uns. Leben ist nicht in uns. Das sagt die Bibel. Kannst du mal das nächste Bild geben? Ich weiß nicht, ob ihr diese Werbung kennt. The future is yours. Glaub an dich. Hashtag. Schon gesehen? Ja, solche Werbungen gibt es ja zuhauf, die alle so irgendwie ähnlich klingen. Glaub an dich. Was vermittelt diese Werbung? Die Werbung vermittelt, dass das Leben in dir ist. Du musst nur an dich glauben. Manchmal hat man es ja auch so gesagt, die Eltern zu ihren Kindern, hey, ich glaube an dich. Ja, du kannst es. Mach was aus dir. Also die ältere Generation kennt es vielleicht noch. Ja, die Eltern haben uns angespornt zu lernen, ja, um letztendlich Karriere zu machen, einen guten Beruf zu ergreifen. Mach was aus dir, mach was aus deinem Leben. Ja? Es liegt in deiner Hand. Du hast nur dieses eine Leben. Mach was aus dir. Ist ja im Grunde auch nicht falsch. Aber vielleicht ein anderes Beispiel. Bei der jungen Generation, ich sag mal so Generation Selfie, da geht es ja weniger vielleicht um diese Karriere und dass man dann irgendwie fest im Leben steht. Ja, da geht es dann mehr um diese Präsentation, dass man sich quasi um sein Image sich präsentiert in den sozialen Medien, Likes und Follower sammelt. Aber am Ende kommt immer dasselbe raus. Am Ende geht es immer um Selbstverwirklichung. Ja, verwirkliche dich selbst. Du bist deines Glückes Schmied, mach was aus deinem Leben. Also es geht um unsere Leistung. Wir glauben, dass das Leben in uns ist. Dass wir irgendwie unser Leben in unserer Hand haben und es gestalten sollen und was daraus machen sollen. Und so suchen wir das Leben, ich sag's mal so salopp, ja, wir suchen das Leben in dem, dass wir irgendwie vielleicht ja, bekannt, berühmt werden, dass wir viele Freunde haben, dass wirklich Freunde sind, ist was anderes. Oder wir suchen das Leben eben, indem wir uns irgendwie eine Existenz aufbauen mit Haus, Auto, Familie, ja, ein paar Mal Urlaub fahren im Jahr. Ja, das irgendwie auch was hergibt letzten Endes. Prestige. Aber ist darin das Leben zu finden? Ist das das Leben? Ich weiß nicht, worin du das Leben suchst. Denk mal kurz drüber nach. Worin suchst du das Leben? Johannes beschreibt in Johannes 12, Vers 35, kannst du bitte die nächste Folie geben, beschreibt in Johannes 12, Vers 35 unsere Welt und er beschreibt sie als eine dunkle, eine finstere Welt. Wer in der Finsternis unterwegs ist, weiß nicht, wohin sein Weg ihn führt. Und das ist eine scharfe oder eine krasse Aussage, wenn ich sage, hey, im Grunde ist das Leben nicht in dir. Das Leben ist nicht in dieser Welt. Wie begründe ich das? Nun, ich begründe es darin, dass viele Menschen depressiv sind. Obwohl wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben, obwohl du alles hast und sogar eine Bank hast, die sagt, ich glaube an dich und ich gebe dir das Geld, ja? Leben wir in einer Welt, wo so viele Menschen depressiv sind. Depression ist die Volkskrankheit Nummer eins. Viele Menschen kommen mit diesem Druck, der dahinter steht, der diesem Leistungsdruck, nicht zurecht. Mach was aus dir. Verwirkliche dich. Und so fliehen wir, ja, in diesem Druck. Wir fliehen in alle möglichen Sachen. Das können harmlose Sachen wie Sport sein. Ja. Wir versuchen irgendwie durch Wellness uns wieder diese Kraft zu geben, die wir zum Leben brauchen. Es können aber andere Sachen sein wie Alkohol und Drogen. Da ein gutes Beispiel. Kannst du bitte die nächste Folie reingeben? Also ich weiß nicht, wer von euch Kurt Cobain kennt, Nirvana, eine Band aus meiner Jugendzeit. Ja. Und dieser Kurt Cobain hat sich das Leben genommen, der war Alkohol- und Drogenabhängig. Und er hat in seinem Abschiedsbrief folgende Aussage getätigt und ich finde, passt so wunderbar zu diesem Thema auch. Er hat gesagt, es ist besser auszubrennen, als zu verblassen. Er hat in sich kein Leben mehr gesehen. Er hat gemerkt, sein Leben verblasst irgendwie, obwohl er echt berühmt war. Ja, immer noch heute sieht man manchmal Leute mit Nirvana-T-Shirts herumrennen. Aber da merkt man, das Leben, das ist nicht in uns. Das Leben ist nicht in dieser Welt zu finden. Im Gegenteil, wenn das Licht für Leben steht, dann steht Finsternis für den Tod. Und er hat sich das Leben genommen. Ja, es ist sein Ausweg gewesen quasi aus dieser Finsternis. Und ich bin mir sicher, als Christen wisst ihr das. Ich weiß das auch. Ja, dass das Leben eigentlich nur bei Jesus zu finden ist, aber wir vergessen es oft so leicht. Wir suchen das Leben überall, nur nicht bei Jesus. Und diese Weihnachtszeit, die ist so voll, ja, das ist mitunter die stressigste Zeit im Jahr. Das sind Geschenke zum Einkaufen, Besuche zu machen, ist ja wurscht was, ja, es ist so voll. Wo suchen wir das Leben? Wohin gehen wir? Und manchmal denken wir nachher, ach, wenn ich nur dieses oder jenes hätte, ja, wenn jetzt nur nicht die Aufgaben noch zu erledigen wären, dann ging es mir besser. Ja, dann hätte ich mehr Zeit für mich, Erholung, was auch immer. In Wirklichkeit ist es so, nur wenn ich Jesus habe, dann geht es mir besser. Wenn ich mein Leben ihm anvertrauen kann, weil er das Leben ist. Denn das Leben liegt nicht oder ist nicht in dieser Welt zu finden. Das Leben ist in Jesus zu finden. Kannst du bitte die nächste Folie geben? Das ist mein zweiter Punkt. Ja, die Adventszeit erinnert uns daran, dass wir auf die Beziehung zu Jesus angewiesen sind. Das ist ja eigentlich das Schöne in dieser trostlosen Winterzeit. Ja, diese Lichter weisen uns darauf hin, wir sind auf Licht angewiesen und das Licht ist Jesus. Wir sind auf ihn angewiesen und auf nichts anderes. Denn Unser Ursprung liegt in Gott. Da kommen wir her. Er ist das Leben, er hat uns gemacht. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen, heißt in Vers 4. Wisst ihr, dieses Licht, also Jesus, weist nicht auf irgendwas anderes hin. Ja? Also Licht strahlt, ja, strahlt was an. Also dieses Licht weist nicht auf weg von Jesus, schau dahin, ja, suche da das Leben. Sondern das Licht weist auf ihn hin. Er ist das Leben. Gott knipst in unserer finsteren Welt das Licht an. Wie? Indem er Mensch wurde. Das Wort, in dem das Leben ist, wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Kannst du bitte die nächste Folie geben? Da heißt in Vers 14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. In Jesus Christus wurde Gott Mensch, das Wort Fleisch, also ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich finde es so interessant, wenn man nochmal zurückgeht auf die Schöpfung. Gott sprach ja durch sein Wort, um das Leben zu schaffen, oder? Habt ihr schon mal gefragt, warum er sprach überhaupt? Ich meine, er hätte ja auch schnipsen können, oder? Hätte ein Gedanke genügt, ich meine, Gott ist ja allmächtig, er kann ja durch alles Mögliche schaffen. Warum genau spricht er? Und dann geht es noch weiter, als er den Menschen formte, verwendet er seine Hände. Hä? Warum macht er sich dreckig? Ja? Warum tut er sich die Arbeit an? Ist doch viel zu umständlich, den Menschen aus Dreck zu formen. Aber für mich macht es deutlich, Gott ging es von Anfang an um Beziehung. Wisst ihr, Worte, Kommunikation hat ja was mit Beziehung zu tun. Und indem er selber Hand anlegt, baut er Beziehung auf zu uns. Er möchte uns nah sein. Wir sind ihm wichtig. Wir sind nicht einfach nur irgendeine hingeschmissenen Menschen so. War ihm halt gerade langweilig, macht er halt gerade mal was so. Ja. Das hat ihm auch was gekostet, uns zu schaffen. Wie viel mehr hat es ihm gekostet, uns zu erretten? Ja? Aber er formt uns, er will uns nahe sein. Und jetzt auch in dieser Finsternis. Warum ist das Leben immer so, wie am Anfang war? Wie es am Anfang war, so wie es Gott geschaffen hat? Als Christen wissen wir die Antwort, die Sünde ist in dieser Welt. Die Sünde ist der Grund für unsere Finsternis, diese Gottferne. Wir haben unser Ziel verfehlt. Das ist ja eigentlich die Bedeutung von Sünde. Wir leben nicht mehr in dieser Beziehung zu Gott. Johannes greift in dem Zusammenhang, in diesem Lied, auch das mosaische Gesetz auf. Also wir könnten sagen, die 10 Gebote oder Verbote, das, was wir tun oder lassen sollen. Und jeder, der schon mal ein bisschen mit sich auseinandergesetzt hat, weiß, dass er es nicht schafft, von sich heraus, aus eigener Kraft, irgendwie Gottes Maßstäbe zu erfüllen. Das war auch nie Gottes Idee mit dem Gesetz. Das Gesetz war dafür da und ist dafür da, dass es unsere Sündhaftigkeit aufzeigt. Dass es uns überführt von dieser Finsternis und deutlich macht, wir kommen da alleine raus aus diesem Schlamassel. Und jetzt finde ich es so cool, wisst ihr, Gott hat mit dem Wort nicht einfach nur eine neue Botschaft in die Welt gesandt, ja, so wie die 10 Gebote oder so. Oder Verbote. Also macht jetzt dies oder das, ja. Also das, wie willst du, wenn das Licht scheint jetzt auf etwas, so liebe Menschen da, ihr müsst euch jetzt dem zuwenden, dieses machen, also das tun oder lassen und dann werdet ihr frei sein. Dann werdet ihr diese Finsternis überwinden. Na, Gott schickt keine Botschaft irgendwie, die wir tun müssten, die wir folgen müssten, sondern er schickt sich selbst. Und wisst ihr, das ist so wichtig für uns als Christen, das zu hören. Weil wir ganz schnell dabei sind, und das ist ja auch nicht falsch, sondern richtig, ich bin auch Religionslehrer, die Bibel zu lesen. Aber manchmal lesen wir die Bibel so, wie wenn das jetzt wieder ein Regelwerk ist. Gell? Tue dies, lasse das. Dabei geht es um eine Beziehung. Es geht um eine Beziehung zu Jesus, die uns rettet. Nicht um irgendein Regelwerk. um eine Botschaft, die es jetzt zu glauben gilt. Und wenn ich das genau richtig glaube, dann werde ich errettet. Gottes Wort lädt uns zur Beziehung ein. Wir sind auf diese Beziehung mit Jesus angewiesen. Sonst sind wir ganz schnell in der Gesetzlichkeit. Gott schickt also keine Botschaft zur Welt, ja? Kein Regelwerk, kein neues, wie die 10 Gebote oder sonst was, sondern er schickt es sich selbst. Das Wort wurde Fleisch. Einer meiner Bibelschullehrer hat mir gesagt, das ist der anstößigste Satz in der ganzen Bibel. Also quasi der unerhörteste Satz, den es überhaupt gibt. Warum? Weil Gott geschöpft wird. Das findet man nirgendwo in dieser Welt, in den Religionen, dass ein Gott Mensch wird. Ich bin ja auch in einer gläubigen Familie aufgewachsen, also meine Eltern waren schon Christen von Anfang meines Lebens an, de facto oder fast von Anfang an. Das heißt, ich hab die Bibel und die ganze christliche Lehre aufgesogen mit der Muttermilch, kann man so sagen. Und habe dann, als ich nach Deutschland Bibelschule gegangen bin und mich mit dem Glauben mehr auseinandergesetzt habe, bin ich richtig ins Zweifeln gekommen. Ja? Kann es wirklich wahr sein? Gibt es Gott überhaupt? Und wenn ja, welchen Gott? Und ich habe mich da mit verschiedenen Religionen auseinandergesetzt. Ich habe da wirklich gezweifelt. Und ich habe mich dann vor allem mit Islam auseinandergesetzt, weil ich gedacht habe, naja, Judentum, Christentum, Islam, ja, der Prophet Mohammed, der letzte Prophet, quasi so als Fortführung, ja, vielleicht ist da mehr die Wahrheit zu finden. Und was mich dann eigentlich überzeugt hat, was mich so erstaunt hat, ist, dass Gott Mensch wird. Dass Gott Mensch wird. Weil alle Religionen, wisst ihr, die reden alle vom selben Problem. Die reden alle davon, dass irgendwie unsere Beziehung zum höheren Wesen oder zu mehreren höheren Wesen nicht passt. Dass es immer irgendwie Opfer braucht, um irgendwie dieses höhere Wesen oder die höheren Wesen zu besänftigen. Und du siehst auch in anderen Religionen, im Hinduismus oder bei den römischen, griechischen Gottheiten, dass die sich als Menschen ausgegeben haben, sich verkleidet haben als Menschen. Zeus zum Beispiel, um seine Liebesspielchen zu machen mit den Frauen dieser Welt. Aber die sind nie Mensch geworden, also im wirklichen Dasein Mensch geworden, dass die ein Mensch aus Fleisch und Blut wurden. Würde denen ja nie einfallen. Warum sollte ich mich verletzlich machen? Warum sollte ich so klein werden, dass ich sozusagen auf derselben Ebene stehe wie die Menschen? Und Jesus bezeichnet sich noch dazu als der Sohn des Menschen, also nochmal ein Stück weit niedriger. Er ist gekommen, um zu dienen, um uns zu dienen. Und das war für mich so das Aha-Erlebnis. Wow, unser Gott, der ist ganz anders. Jesus ist ganz anders. Er möchte mit uns in Beziehung treten. Er will uns retten und nicht irgendeine Botschaft bringen, die wir jetzt zu glauben haben. Es geht um die Beziehung. Und deswegen sollen wir ja auch ihm glauben, an seinen Namen, an seine Rolle glauben, ihm vertrauen. Vertrauen ist ein anderes Wort dafür. Eben auch wieder dieser Beziehungsbegriff. Und wir sollen ihn aufnehmen. All jenen, die ihn aufnehmen, steht da. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen schenkt er neue Identität. Und dieses Aufnehmen, das ist ein Bild, ja, das kann man vergleichen wie mit jemand, der Kind adoptiert. Da liegt jetzt Jesus, ja, wie bei Josef und Maria. Jetzt ist die Maria schwanger, ungewollt, ungeplant, ja. Aber Josef und auch Maria natürlich nehmen dieses Jesus-Baby an, als ihr Kind. Sie nehmen es auf. Und genauso möchte das Jesus, dass wir ihn aufnehmen, ja. Dass wir ihn aufnehmen in unser Leben, in diese Beziehung hinein. Und indem wir ihn adoptieren quasi, werden wir zu seinen Geschwistern. Zu Kindern Gottes. Kannst du mal? Genau, das ist dieser Vers, Vers 12. Ja? All jenen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, also ihm vertrauten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und wisst ihr, Gott begegnet uns in Jesus nicht mit einem neuen Regelwerk. Tue dies, lasse das. Sondern er begegnet uns mit Gnade und Wahrheit. Kannst du nächste Folie? Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben und jetzt wird ein Aber gesetzt, also ein Gegenüber. Ja? Aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Was heißt das? Gnade ist ein Geschenk. Und die Weihnachtsgeschenke erinnern uns eigentlich daran, dass Jesus das Geschenk ist. Wisst ihr, bis zur Reformation war das so, dass, wir sind in einem katholischen Land, die Geschenke eigentlich der Nikolaus brachte. so wie es ja immer noch ein Stück weit so ist, ja, Geschenke, also diese Vorgeschenke, ja, mit dem Nikolaus-Sackerl und so. Aber das war halt der katholische Heilige. Und Luther hat dann die Bescherung auf den Heiligabend verlegt, weil er den Fokus weg von dem katholischen Heiligen auf Jesus, auf das Christuskind legen wollte. Ja? Weil diese ganzen Geschenke ein Bild dafür sind, dass Jesus sich uns schenkt. Also Jesus ist dieses Geschenk. Er schenkt sich uns. Ich muss gar nichts dafür tun. Er legt sich mir vor die Füße. Er will Beziehung mit mir haben. Die Frage ist, nehme ich ihn auf? Nehme ich ihn an? Das ist Gnade. Er lädt mich zur Beziehung ein. Und gleichzeitig bringt er mir Wahrheit. Und mit Wahrheit ist gemeint, dass er mich konfrontiert. Ich finde es so interessant, wenn man die Hirten zum Beispiel mal anschaut, ja, in dieser Weihnachtsgeschichte. Die Hirten waren ja ein bisschen so verrufen, ja. Es waren ja keine anständigen Leid irgendwie. Aber Gott begegnet genau diesen Hirten. Die kommen dann zum Stall, zum Jesuskind, sehen es in der Krippe liegen. Und irgendwie verändert es ihr Leben total. Sie gehen hinaus in die Welt und verkündigen nun, dass dieser Retter geboren wurde. Die Hirten wurden konfrontiert mit etwas, mit Jesus. Und sie haben auf einmal gemerkt, wer sie sind, wer Gott ist. Das ist Wahrheit. Dass ich Dinge erkenne, verstehe. Und dass dieses Erkennen quasi mein Leben verändert. In dieser Beziehung mit Jesus wird mein Leben verändert. Jesus sagt ja auch in der Bibel, dass er uns sein Gesetz in unser Herz schreiben möchte. Er möchte von innen heraus uns neu machen. Er redet doch von dieser Neugeburt. In Johannes Kapitel 3 oder 4 ist es, wo dann der Nikodemus zu Jesus kommt und mit ihm redet und Jesus ihm deutlich macht, du musst von Neuem geboren werden. Und dieses Neugeborenwerden heißt nichts anderes, als dass ich eine neue Identität bekomme. Ich bin nicht mehr Kind meiner Eltern eigentlich, sondern ich bin Kind Gottes. Und davon redet ja auch Jesus oder Johannes jetzt schon da in diesem Text. Wir gehören zur Familie Gottes und werden so zu seinen Nachfolgern und wandeln nicht mehr in der Finsternis, sondern gehen diesem Licht hinterher, wo das Leben zu finden ist. Also Gottes Gnade und Wahrheit verändert unser Leben total. Und wisst ihr, das hört nicht mit der Bekehrung auf. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag, weil das ist das Evangelium, ja, was uns rettet. Wir brauchen es jeden Tag. Denn Jesus sagt in Vers 15, Vers 5, kannst du mal die nächste Folie, oder übernächste, Entschuldigung. Das sagt er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bete darum, hast du dann weiter in 17, Vers 21, dass sie alle eins sind, sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das, worum es geht, ist, dass wir Beziehung leben. Das ist eigentlich so einfach. Ja, wir wollen es gern kompliziert haben. Michael, sag mir bitte, was soll ich tun? Ja? Und ich sag dir, lebe deine Beziehung zu Jesus. Und Beziehung leben heißt Kommunikation. Gott sprach, er formte durch seine Hände und er möchte, dass auch wir diese Beziehung leben, zu ihm leben. Ich möchte das mal vergleichen mit diesem Weihnachtszug. Ich weiß nicht, ob ihr in Klagenfurt auch so einen Weihnachtszug habt, wie in viele haben so einen, ja? Was heißt es, Beziehung zu leben? Es heißt nicht, den Zug anzuschieben. Als Christen versuchen wir, weil das ist so einfach oder klingt einfacher, Christen zu leben, indem wir irgendwelche Regeln befolgen. Und damit leben anstrengend. Wir schieben den Zug an. Christen heißt, ich steige in den Zug ein und ich überlasse Jesus das Steuer. Er fährt mit mir. Ich gebe mein Leben auf. Ich lege es in Jesu Hand. Und lass mich von ihm führen. Das ist eine andere Herangehensweise. Es ist ein Leben aus der Beziehung heraus. Ich vertraue Jesus mein Leben an. Die Bibel, das Neue Testament sagt es immer wieder, dass wir Christi Leib sind. Paulus sagt, ich bin tot. Christus aber lebt in mir. Er schenkt mir seinen Geist. Er erneuert mein Denken, damit ich ganz anders lebe. Aber nicht aus mir heraus, sondern aus der Beziehung heraus. Ich setze mich in den Zug. Er ist derjenige, der Zugführer spielt, nicht ich. Und da möchte ich euch noch was Mutmachendes da dazu auch sagen, ja, was die Beziehung anbelangt. Wisst ihr, manchmal ist man so eine Beziehungskrise. Ich weiß nicht, wer von euch verheiratet ist, ja. Wir als Ehepaar bestreiten immer wieder. Vielleicht macht sie das auch. Ja. Vielleicht bist du auch nicht verheiratet, ja. Und hast du sicher andere Beziehungskrisen erlebt, sage ich mal so. Wir sind in einer finsteren Welt, wo wir Streit erleben. Aber wisst ihr, Jesus sagt da, dass er als das Licht das Finstere immer besiegt. Kannst du mal das nächste Folie noch reingeben? Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wisst ihr, das ist sowas Hoffnungsvolles. Und ich mache das immer wieder, wenn meine Frau und ich streiten, dass sie anfangen zu beten im Kopf, ja, dass Jesus hinlegt. Und ich merke, wie er dann manche Sachen löst. Und wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir Jesus reinlassen in allen Dingen. Beziehung zu leben heißt, dass ich ihn immer mit einbeziehe, dass ich mit ihm rede, in Kommunikation bleibe, ja, mit ihm. Er, der das Wort ist. Und sein Licht wird dann meine Finsternis besiegen können. Er ist diese Hoffnung, die wir brauchen, die Orientierung, was Leben bedeutet. Leben gibt es nur in der Beziehung mit ihm. Und diese Adventszeit soll uns daran erinnern. Denn Leben ist nicht in dieser Welt und Leben ist nicht in mir, sondern nur in ihm, in dieser Beziehung mit ihm zu finden. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das ist im Grunde der Auftrag, den auch Gott uns gibt. Der zentrale Auftrag, den Gott uns als Christen gibt. Und das gilt ganz besonders in Adventszeit, wo so viele Lichter auf Jesus hinweisen. Wir sollen Zeugen sein von diesem Licht. In Matthäus 5, Vers 14 heißt dieser bekannte Vers, wir sind das Licht der Welt. Wir sind es. Nicht wir sollen sein, wir sind es. Aus der Beziehung mit ihm heraus sind wir es automatisch, weil er uns verändert, sind wir das Licht. Der Name Johannes bedeutet ja, Gott ist gnädig. Und durch uns soll diese Gnade, also durch Johannes, den Täufer, der eben auf Jesus hinwies, genauso wie durch ihn soll auch durch uns quasi diese Gnade und diese Wahrheit in diese Welt hinaus leuchten und auf Jesus hinweisen. Johannes wird uns da als Vorbild dargestellt, also der Täufer, Johannes der Täufer, ja, der auf dieses Licht hinwies. Immer wieder wird es betont, er wies auf das Licht hin. Es ging ihm nie um sich. Er hat sein Leben ganz Gott zur Verfügung gestellt. Und genauso möchte auch Gott, dass du, dass ich, dass wir unser Leben ihm zur Verfügung stellen, dass wir uns ganz hingeben, weil er möchte diese Welt mit seinem Licht erreichen. Und er möchte, dass wir auf ihn hinweisen als Lichter, weil er durch uns scheint. Und im Johannesevangelium merkt man, dass dieses Wie weniger im Verkündigen liegt, sondern vielmehr im Leben der Liebe. In Johannes 13, Vers 35 wird es eben zum Beispiel deutlich gemacht. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wisst ihr, ich finde das Bild mit der Fliege so cool. Ja, Fliegen scharen sich überall da, wo Licht ist zum Beispiel. Ja? Oder wo es natürlich irgendwas zum Fressen gibt. Ja? Und wenn wir genau dieses Licht ausstrahlen, ja, dann werden sich die Leute um uns scharen wie Fliegen, ja, um Licht. Ja? Weil sie sehen, da ist Leben. Weil sie merken, da ist irgendwas anders und die haben was wir nicht haben. Deswegen ist dieses Leben als Liebe im Leib Christi, also wo wir ihn verkörpern, auch als Gemeinde, so wichtig. Weil da strahlen wir echte Liebe aus. Wie gehen wir miteinander um? Wie leben wir diese Liebe? Ja, und da wird dann Liebe praktisch. Was heißt es, den Nächsten zu lieben? Aber das macht uns ja nicht richtig vor Gott. Richtig macht uns nur Jesus und diese Beziehung. Und das ist so wichtig, dass wir die Beziehung immer vorne anstellen und nicht irgendein Regelwerk. Weil als Christen wie Johannes, ja, sollen ja auch wir als Christen, wir sind nach Jesus Christus benannt, auf ihn hinweisen. Ich fasse zum Schluss nochmal zusammen. Letzte Folie bitte. Wir leben in einer finsteren Welt. Das wird uns mal mehr, mal weniger bewusst. Ja? Vor allem, wenn wir selber Schicksalsschläge erleiden, wird uns das viel mehr bewusst, wie finster diese Welt ist, durch die Sünde. Aber umso heller scheint Jesus. Er ist die Hoffnung, die wir brauchen. Er ist dieses Licht, das uns Orientierung gibt. Und diese Adventszeit soll uns an drei Sachen erinnern, die uns verdeutlichen, was es bedeutet, dass Jesus das Licht der Welt ist. Das bedeutet erstens, das Leben ist nicht in uns. Das Leben ist nicht in dieser Welt zu finden. Es ist nur bei Jesus zu finden. Die Lösung ist nicht, glaub an dich. Glaub an Jesus ist die Lösung. Und deswegen sind wir auf diese Beziehung zu ihm angewiesen. Und zwar immer. Nicht nur am Anfang unseres Christseins, sondern jeden Tag. Aus der Beziehung heraus sollen wir leben, in seinem Zug sitzen. Und wenn wir das tun, wird ganz automatisch etwas passieren. Wir sind das Licht der Welt. Wir werden als Zeugen auf ihn hinweisen, sodass auch andere Menschen Orientierung finden, dieses Licht erkennen. Und Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns erinnerst, dass du uns in dieser Adventszeit, die so voll ist von allen möglichen Dingen, dass du uns daran erinnerst, dass du das Licht bist, dass wir dich eigentlich brauchen in all dieser Hektik, dass wir uns Zeit nehmen, Zeit mit dir im Gebet, im Lesen deines Wortes, dass du uns mit deinem Wort begegnest, uns deutlich machst, wer du bist, wer wir sind und diese Wahrheit uns frei macht, wirklich dieses Leben gibt, nach dem wir uns sehnen. Herr, ich bitte dich, dass du uns das schenkst und ich bitte dich, dass das ganz vielen Menschen in Klagenfurt und Umgebung einfach schenkst. Auch heute Nachmittag bei dem Musical. Wir bitten dich sehr darum. Nur du kannst das machen. Wir sind auf dich angewiesen. Du bist das Licht, nicht wir. Du lebst in uns und du möchtest hinausstrahlen in diese Welt. Amen.